heute bei Transfer Update die Show XXL. Alonso im Sommer weg, Leverkusen schon auf Nachfolgersuche, wir kennen die Top-Kandidaten. Außerdem verliert Stuttgart sein DFB-Juwel. Nicht nur Enzo Mio, auch Jamie Leveling kann dank Ausstiegsklausel wechseln. Und verarscht gefühlt, Keke Top wäre gerne auf Schalke geblieben und landete trotzdem in Bremen. Wir wissen wieso. Das und mehr jetzt bei Transfer Update die Show XXL.
Zu der wir euch ganz herzlich begrüßen zur Montagsausgabe Transfer Update, die Show XXL, heute mit Patrick Berger.
Ich freue mich, ich habe richtig Bock, Andi.
Schön, das trifft sich gut, denn wir haben viel vor in den kommenden 45 Minuten. Ich glaube, eine Dreiviertelstunde am Stück haben wir noch nie miteinander gesprochen.
Nee, aber nur mal Essen gewesen, ne?
Die Themenlage gibt's her, muss man sagen.
Das ist so.
Wir starten in Italien. In der Liga steht die Defensive von Juventus Turin, was den IT-Bereich angeht. Nicht so, da muss an der Abwehrarbeit noch gebastelt werden. Der englische offizielle Ex-Account von Juve ist heute gehackt worden. Und dann hat man diese Meldung hier rausgehauen. Ada Güler, welcome to Juventus.
Ja, war ein ganz findiger Internet-Rambo unterwegs, ne? Der als Schelm unterwegs war, muss man sagen. Juve hat auf Nachfrage auch bekannt gegeben, dass es sich da um Fake handelt. Also keine Sorge, der bleibt da. Übrigens, meine Mutter hat mir aus dem Türkei-Urlaub ein Trikot mitgebracht von ihm. Original gefälscht natürlich.
Herzlichen Glückwunsch dazu. Also Ada Güler weiter bei Real und dann gucken wir zu Bayer Leverkusen. Haben wir gerade schon gehört über Xabi Alonso und dessen Nachfolge wird sich da schon Gedanken gemacht. Ich finde, wir müssen dem Zuschauer auch kurz die Zeit geben, das Bild mal sacken zu lassen. Xabi Alonso auf einem Bild, auf einer Grafik mit Sebastian Hoeneß und Sandro Wagner. Also das ist dann offensichtlich schon die Nachfolge, die man im Blick hat. Patrick, was genau ist da Sache?
Ja, drei wahnsinnig spannende Männer natürlich. In der Mitte sehen wir den erfolgreichsten Bayer-Trainer aller Zeiten. Und Leverkusen muss sich mal wieder Gedanken machen, ob denn nicht vielleicht jetzt im Sommer der Zeitpunkt X gekommen ist. Und diese beiden Kandidaten, Sebastian Hoeneß und Sandro Wagner, sind definitiv auf der Liste bei der Werkself.
Und die möglichen neuen Clubs von Xabi Alonso sehen wir auch schon. Sprechen wir gleich ausführlich drüber. Hören erstmal seinen Chef und haben bei Simon Rolfes natürlich nachgefragt, wie konkret ist das schon mit der Nachfolgesuche?
Das Hier und Jetzt ist entscheidend. Du musst dich auf die Sachen nicht auf gestern, nicht auf morgen, sondern was ist jetzt los? Und das wird, dass drumherum spekuliert wird, das gehört auch dazu, dass Medien das machen, das finde ich überhaupt kein Problem. Aber in der Realität ist das Entscheidende, okay, im Hier und Jetzt zu leben. Und das machen wir. Und was irgendwann kommt, das kommt dann vielleicht, aber es hat überhaupt gar keine Relevanz für jetzt. Und die vertragliche Situation ist ja bekannt.
Ganz sicher viel Wahres dran, aber als sportlich Verantwortlicher muss er natürlich irgendwie auch einen Plan B in der Schublade haben. Wie ist euer Stand der Recherche? Wie weit ist das Ganze, was den Sommerabgang von Alonso angeht und möglichen auch?
Vertragliche Situation ist klar, genauso wie Simon Rolfes es gesagt hat. Bis 2026 hat Alonso ja Vertrag, aber intern, wie es sich gehört für einen gut und seriös geführten Verein, muss man sich auf den Zeitpunkt X vorbereiten. Und da gehen im Verein, das habe ich jetzt am Wochenende auch wieder aufgeschnappt, unter anderem in Leverkusen beim Spiel gegen die Eintracht, nicht wenige davon aus, dass dieser Zeitpunkt dann im Sommer kommen wird, dass Xabi Alonso den Verein verlassen wird. Liverpool, die Tür ist ja zu mit Arne Slot, der da einen herausragenden Job macht. Aber sein anderer Ex-Verein, Real Madrid, da weiß man nicht, was mit Carlo Ancelotti ist. Mhm. Und Man City, ne? Da ist nämlich die Zukunft von Pep Guardiola noch nicht klar. Bis 2025 hat der Vertrag. Chiki Begiristain, sein guter Kumpel, langjähriger Weggefährte und Sportdirektor, der hört auf. Und viele glauben auf der Insel, das ist auch ein Einfluss auf die Entscheidung von Guardiola nehmen kann. Die Kollegen von The Athletic haben darüber berichtet, dass sich City intensiv mit Xabi Alonso beschäftigt. Wir haben da mal nachgefragt. Da wollte es keine Stellungnahme dann eben geben von Seiten der Alonso-Seite. Aber es ist Fakt, intern bereitet sich die Werkself auf diesen Zeitpunkt vor. Hat jetzt noch keine Gespräche mit Nachfolgern geführt, aber für sich eine Liste. Und da sind eben Sebastian Hoeneß und Sandro Wagner ganz oben drauf.
Und vor allem zur Personalie. Sandro Wagner hören wir jetzt, Florian Plettenberg, der das Ganze für uns einordnet.
Sandro Wagner ist einer der gefragtesten deutschen Trainertalente auf dem Markt. Daran gibt es keine Zweifel. Obwohl er noch keinen Cheftrainerposten innehatte in der Bundesliga oder in der zweiten Liga, hat er bereits Top-Anfragen vorliegen. Nach unseren Informationen gibt es bereits Interesse aus England, denn Teams aus der Premier League haben sich nach ihm erkundigt. Aber auch in Deutschland hat er bereits Top-Optionen. Nach unseren Informationen steht Sandro Wagner unter anderem auf der Liste bei Bayer 04 Leverkusen. Dort wird er gehandelt als einer der möglichen Kandidaten, sollte Xabi Alonso die Werkself im kommenden Sommer verlassen. Sandro Wagner ist ein Thema in Leverkusen, war auch ein Thema bei der TSG Hoffenheim. Er macht sich derzeit keinen Stress, wartet auf die richtige Option. In den nächsten Wochen und Monaten wird er seinen Fußballlehrer finalisieren. Er könnte also im kommenden Jahr einen Cheftrainerposten übernehmen. Sein Vertrag beim DFB als Assistenztrainer von Julian Nagelsmann, wo er eine ganz wichtige Rolle innehat, der läuft noch bis 2026. Aber wenn eine Top-Option auf den Tisch kommt, beispielsweise im nächsten Jahr, ist es nicht ausgeschlossen, dass Sandro Wagner den DFB vorzeitig verlässt.
Er hat in den letzten Tagen und Wochen für Schlagzeilen gesorgt. Jamie Leveling mit diesem beeindruckenden Debüt bei der deutschen Fußballnationalmannschaft. Tor gemacht gegen die Niederlande. Und jetzt kommt sowas wie ein bisschen wie der Horror-Adventskalender für alle VfB-Fans. Zuletzt Enzo Mio, da haben wir eine Aufstiegsklausel gefunden. Jetzt habt ihr eine bei Leveling auch gefunden.
Genau so ist es. Mio haben wir euch ja letzte Woche berichtet, dass diese bei rund 18 bis 20 Millionen liegt für den Franzosen. Und auch Jamie Leveling hat eine solche Ausstiegsklausel. Das haben wir exklusiv jetzt rund bekommen. Großes Tuschelthema auch bei den Kollegen in der Kabine, diese beiden Ausstiegsklauseln. Bei Leveling ist sie allerdings etwas höher als bei Enzo Mio. Die gilt ab Sommer und liegt bei 20 bis 25 Millionen Euro. Das ist jetzt eine sehr weite Range. Das sagen wahrscheinlich manche, ja, was denn jetzt? Das ist nicht so einfach festzulegen, denn es hängt auch davon ab am Ende, welcher Verein dann in einem Falle X bieten würde, in welcher Liga sie spielen, in welchem Land sie spielen, sind sie international dabei oder nicht. Das ist ja in vielen Fällen mittlerweile im Business so gestaffelt. Also demnach kann das wirklich eine gewisse Range auch haben, nach oben und nach unten. Vertrag läuft ja noch bis 2028. Tolles DFB-Debüt gegeben, wie du es gesagt hast. Ein wahnsinniger Senkrechtstarter. Wenn man überlegt, vor 2 Jahren hat der gebürtige Nürnberger ja noch in Fürth gespielt. Ich glaube, bei dir um die Ecke, Andi.
Ne? Ich sag dir, wir sind im gleichen Kaff aufgewachsen.
Wirklich?
Ich sag's dir.
Kennt ihr euch?
Nein, persönlich. Aber Schneidach sei gegrüßt an dieser Stelle. Und der Kollege Dennis Bayer rechnet uns das Ganze nochmal vor.
Aus Schneidheim.
Vor 1,5 Jahren wurde Jamie Leveling von Union Berlin an den VfB ausgeliehen und seitdem geht seine Entwicklung nahezu senkrecht nach oben. Leveling wurde vom Bankdrücker bei Union zum Stammspieler beim Champions League VfB und jetzt zuletzt sogar zum deutschen Nationalspieler. Im Sommer hat ihn der VfB für den Schnäppchenpreis von rund 6 Millionen Euro fest verpflichtet. Sollte also ein Verein die Ausstiegsklausel im Sommer ziehen, dann wäre das eine Wertsteigerung von rund 300% in gerade mal einem Jahr.
Ja, und dann haben wir beim VfB noch einen, das war übrigens nicht Schneidach. Also das
Schneidach, ich habe Schneidheim verstanden. 8.597 Einwohner, alle Andi Lengenfelder Fans sehe ich gerade.
Ja, richtig, richtig. Dann sind wir noch bei Jakub Moder, über den wir sprechen wollen. Er spielt in der Premier League, beziehungsweise spielt eigentlich nicht in der Premier League, steht bei Brighton & Hove Albion unter Vertrag, kommt da nicht zum Zuge, deshalb beschäftigt sich der VfB mit ihm nochmal, Dennis Bayer dazu.
Der VfB Stuttgart wirft ein Auge auf Brighton & Hove Albion. Die Schwaben beobachten nämlich Mittelfeldspieler Jakub Moder. Das Ganze ist noch in einem frühen Stadium, aber der Vertrag des polnischen Nationalspielers läuft im Sommer aus. Er wäre also ablösefrei zu haben. Und unsere Kollegen von Create Football, die haben den Jungen mal analysiert und sagen, seine größte Stärke, das ist das sehr, sehr gute Passspiel. Eine Eigenschaft, die im System von Trainer Sebastian Hoeneß extrem wichtig ist. Außerdem bringt Moder eine große physische Präsenz mit, hat ein intensives Zweikampfverhalten und ist generell ein sehr flexibler zentraler Mittelfeldspieler. Kann sowohl als defensive Sechs spielen, aber auch als Box-to-Box-Spieler. Würde also vom Profil her sehr gut passen zum VfB Stuttgart. Und mit Brighton haben sie beim VfB ja sowieso gute Erfahrungen gemacht. Stichwort Dennis Undav, der kam nämlich auch von da.
Ich denke, wir sind ganz gut reingekommen. Ich rede jetzt von unserer Mannschaft. Ich denke, bei mir ist noch viel Luft nach oben auch. Aber die Mannschaft hat es mir sehr einfach gemacht, auf dem Feld zu stehen.
Wenn man deine Zahlen anguckt, sieht es gar nicht so schlecht aus. Du bist Top 3, was Zweikampfquote angeht in der Bundesliga. Über 90% Passquote in der Bundesliga, in der Champions League. Top dabei, was Balleroberungen angeht.
Ja, ich denke, von der Punkteausbeute hätten wir auf jeden Fall noch deutlich besser sein können. Ja, es ist immer schwer, von Statistiken zu reden, weil ich immer das Große und Ganze sehe. Klar freut man sich, das zu hören. Das ist eine kleine Bestätigung im Spiel. Aber das sind die Sachen, die mich ausmachen, wie die Zweikampfstärke und die Basics will ich tagtäglich an den Tag legen.
Sagt Jeff Chabot in unserem Transfercheck, der so ein bisschen, er klingt recht pessimistisch für die Zahlen, die er liefert.
Ja, das zeigt aber auch, was er für einen eigenen Anspruch an sich selbst hat, ist wahnsinnig professionell und ist für mich der heimliche Königstransfer des VfB Stuttgart. Fabi Wohlgemuth hat das Ding damals eingefädelt, die Klausel für nur 5 Millionen gezogen und seine Werte sind ja wirklich überragend, wie wir hinter mir sehen. Eine Startelfquote, klar, 100%, gewonnene Zweikämpfe pro Spiel, 10,3, kommt mit wenigen Fouls aus, hat eine sehr, sehr gute Passquote, bringt fast 90% an den Mann. Und in der Champions League gegen Mbappé und Co. Real Madrid bei seinem Debüt wirklich eine blitzsaubere Leistung gezeigt. Also der Türsteher liefert.
Der hat in der Champions League noch keinen Zweikampf verloren.
Wahnsinn.
Ist doch irre.
Das ist wirklich Wahnsinn. So.
Und das ist hier unter Vorsitz von Reporter Dennis Bayer, co-assistiert von Patrick Berger, die Note aus unserem Transfer-Check. Ausschuss, Note 1
VfB Stuttgart.
Ja,
definitiv.
Momentan. Sehr gut mit Jeff Chabot, muss man so sagen. Dann hat es am Wochenende allerdings nicht so gut funktioniert. In München dieses 0-4. Das war die Machtdemonstration der Bayern, auf die ein interner Machtkampf folgen könnte. Es geht um Jan-Christian Dresen, den Vorstandsboss und seine Zukunft. Viel soll sich da bei der nächsten Aufsichtsratssitzung am 11. November entscheiden. Was genau? Dazu Florian Plettenberg.
Die Zukunft von Jan-Christian Dresen beim FC Bayern, sie ist offener denn je. Der Vertrag des Vorstandsbosses beim deutschen Rekordmeister läuft noch bis zum 30. Juni 2025. Bei der nächsten Aufsichtsratssitzung am 11. November spätestens dann soll entschieden werden, ob es mit Dresen weitergeht oder nicht. Klar ist, beim FC Bayern herrscht ein Machtkampf. Dresen hat Fürsprecher, aber vor allem auch viele Widersacher. Die zuletzt publik gemachten Enthüllungen des Manager-Magazins, die lasten schwer und sind das große Thema beim FC Bayern. Es kann sein, dass es mit Dresen trotzdem weitergeht, vor allem mangels Alternativen. Oliver Minzlaff, eine Art Wunschkandidat für den FC Bayern, mit dem es nach unseren Informationen bereits Gespräche gegeben haben soll. Allerdings steht er nicht zur Verfügung. Er hat große Pläne im Red Bull-Konzern, hat zuletzt alles dafür getan, dass Jürgen Klopp geholt wird. Die Bayern sondieren den Markt, machen sich Gedanken über mögliche Dresen-Alternativen, denn es kann ja auch gut sein, dass Dresen aus freien Stücken sagt, es geht nicht weiter. Die Dresen-Zukunft beim FC Bayern, sie ist offener und sie ist das Thema in den nächsten Tagen und Wochen.
Ist ja heiß diskutiert, die ganzen Führungspositionen, aber ich denke, macht einen ordentlichen Job.
Also ich finde ihn sehr unnahbar. Also er hat keinen direkten Draht zu den Fans, finde ich zumindest als Außenstehender.
Er muss jetzt auch eine Chance noch bekommen, denke ich. Und müssen wir mal abwarten, was passiert.
Ja, dass die Meinung und Reaktionen von Bayern-Fans an der Säbener Straße über mögliche Nachfolge, hat Florian Plettenberg auch schon gesagt, ist schon ein bisschen spekuliert worden. Bei Oliver Minzlaff ist man ganz klar abgeblitzt. Es gibt eine andere Idee noch, eine mögliche Übergangslösung mit dem ehemaligen Vorstandsvorsitzenden Karl-Heinz Rummenigge. Für unseren Sky-Experten Lothar Matthäus gar nicht so abwegig.
Karl-Heinz Rummenigge, an den sollte man da nicht vorbeigehen, wenn es irgendwie wirklich Neuerungen beim FC Bayern gibt. Ob er es machen will, ob ihn die Familie lässt, er ist ja extra so ein bisschen ausgeschieden von Bayern München, weil er eigentlich mehr mit der Familie zusammen sein möchte, mit Kindern, mit Enkelkindern, mehr Zeit für sich selbst hat. Aber Kalles Wort, und ich war letzte Woche in Katar, da habe ich mit den Nasser gesprochen von Paris Saint-Germain. Kalles Wort hat international so einen Stellenwert, den sind sich viele hier in Deutschland gar nicht bewusst.
Alles, was sich da in der Führungsriege abspielt, werden wir natürlich genauestens verfolgen, auch bei Sky Sport News. Dann kommen wir jetzt zurück aufs Feld und schauen auf Borussia Dortmund, die mit Rami Benzibaini einen Linksverteidiger haben und deshalb nachlegen wollen, müssen.
Das ist die Frage, die es noch zu beantworten gilt. Man kann Almoghira Kaba noch in Teilen dazu nehmen, der auch fester Bestandteil der Profimannschaft ist, aber regelmäßig bei der U19 und der zweiten Mannschaft kickt. Aber das ist auch eine Nachricht, die wir rausgefunden haben. Ben Chilwell vom FC Chelsea wurde dem BVB im Sommer angeboten. 27 Jahre ist er alt, Vizekapitän der Blues, aktuell aber aussortiert, spielt überhaupt keine Rolle beim neuen Trainer. Die Dortmunder haben intensiv drüber diskutiert und sich am Ende gegen den Transfer entschieden. Also Chilwell wird übrigens bei mehreren Vereinen angeboten, verdient auch eine ordentliche Stange Geld dort drüben auf der Insel. Und jetzt müssen die Dortmunder sich eben Gedanken machen mit Blick auf den Winter. Winter, also vom Tisch ist das Thema nicht, im Gegenteil, das kann sogar nochmal Fahrt aufnehmen, jetzt nicht speziell das Chilwell-Thema, aber generell ein Thema, was die Linksverteidigersuche angeht, da hat am Ende auch Nuri Sahin ein Wörtchen mitzureden, denn Jan Couto, aktuell verletzt auf rechts und der polyvalente Julian Riasson, das sind die anderen Alternativen und da ist es hinten schon ganz schön eng.
So, aber wer uns natürlich genauer verfolgt, der weiß auch, wir prangern nicht nur Probleme an, sondern wir bieten auch Lösungen. Patrick, drei Tipps hast du mitgebracht.
Ja, definitiv. Erstmal vielen Dank an diese wunderbare Grafik. Sebastian Kehl ja gerade mit dem BVB in Madrid. Also wenn er das sieht hier, Jacke zu und grinsen, der freut sich bestimmt. Drei Tipps haben wir an Sebastian Kehl und haben mal gemeinsam mit den Kollegen von Create geschaut und gewühlt, welche Linksverteidiger denn kostengünstig, vielleicht auch mit Blick auf Laien, möglich wären. Und da fangen wir mit dem ersten Kandidaten an. Kieran Tierney heißt er, 27 Jahre alt, vom FC Arsenal, letzte Saison ausgeliehen an Real Sociedad. Die Leihe, naja, so halbwegs erfolgreich. Aktuell bei Mikel Arteta keine Chancen aus, also nicht ganz aussortiert, aber zumindest nicht fester Bestandteil ganz oben dabei. Verletzt zurzeit am Oberschenkel, nicht viel Spielpraxis. Aber er ist jemand, der vor allen Dingen im Spiel mit dem Ball richtig gut ist, nach vorne Akzente setzt und eben einer ist, der viele Flanken bringt. Das kann gerade für Guirassy interessant sein, aber hat auch Defizite im Zweikampf. Der zweite Kandidat ist einer, der dort herkommt, wo andere Urlaub machen, nämlich aus der Domrep. Junior Firpo, 28 Jahre alt, spielt bei Leeds in der Championship. Dort sorgt er für Furore. Ein Treffer, zwei Assists. Einer, der nicht nur nach vorne, sondern auch defensiv für Akzente sorgt, der ein enorm hohes Tempo hat, die linke Seite schließt und eher so der Typ Zocker ist. Vielleicht auch ein bisschen wie das Ian Marzen war, der jetzt in Dortmund aktuell schmerzlich vermisst wird. Und dann haben wir einen dritten Kandidaten, der vielleicht für viele überraschend ist. Ja, Maxi Finkgräve vom 1. FC Köln, aktuell ja verletzt aufgrund eines Innenbandrisses im Knie, hat ja noch einen Vertrag bis 2026. Die Kölner sind auf Kohle angewiesen, müssen oder wollen verkaufen. Ist natürlich ein aggressiver, intensiver Zweikämpfer, der auch im 1 gegen 1 gegen Dribbler lange wartet, im Zweikampf wirklich gut ist. Vielleicht ein sehr unterschätzter Spieler, der auch nach vorne ein gewisses Potenzial hat, aber natürlich er wäre keine Soforthilfe. Und wie gesagt, es sind auch nur drei Tipps an Sebastian Kehl. Waren andere spannende Namen dabei. Bernardo vom VfL Bochum, Wendell, den man aus der Bundesliga kennt von Leverkusen, Reinildo Mandava unter anderem noch und Sergio Reguilón, auch ein alter Bekannter, den wir hier aus dem TU kennen.
Absolut. Danke, Patrick. Da wird ja wohl jetzt irgendwas dabei gewesen sein für Sebastian Kehl. Und wir sind in Freiburg bei Philipp Lienhardt, der 2017 kam von Real Madrid zum Sportclub. Dort Stammkraft ist, 28 Jahre mittlerweile alt, ja auch gestandener österreichischer Nationalspieler und der sich vorstellen kann, für immer in Freiburg zu bleiben? Fragezeichen?
Ja, aktuell kann ich es mir vorstellen. Im Fußball ist es natürlich immer sehr schnelllebig und in ein, zwei Monaten kann es wieder anders ausschauen. Aber ich bin schon relativ lange hier. Ich habe noch einen Vertrag hier. Also wie gesagt, ich fühle mich wohl und dann ja mal schauen, wo die Reise hinführt.
Und einen Ex-Dortmunder haben wir auch noch im Programm. Colin Kleine-Bekel hat in der vergangenen Saison ja war sowas wie ein Senkrechtstarter bei Holstein Kiel. Dann kam der März und der Kreuzbandriss. Wie ist seine Situation aktuell?
Ja, tatsächlich bitter diese Verletzung, weil es einfach ein wahnsinnig spannender Spieler ist. 21 Jahre ist er jung, Ex-BVB-Talent Colin Kleine-Bekel. Aktuell laboriert er noch an den Folgen von einem Kreuzbandriss. Zeitnah aber das Comeback anvisiert und geplant. Der Vertrag läuft aus. Die Störche wollen ganz gerne mit ihm verlängern. Der Spieler hat das jetzt noch nicht abgelehnt, aber ist zumindest ein bisschen unschlüssig, was die Zukunft angeht. Kann sich eine räumliche Veränderung definitiv vorstellen. Spannender Spieler.
Gestern war Ex-Bayern-Trainer Niko Kovac bei Sky 90 zu Gast. Und als Niko Kovac Coach bei den Bayern war, da spielte ein gewisser Thomas Müller oft nur eine Nebenrolle, indirekt als Notnagel bezeichnet worden von ihm. Gestern gab es dann ja sowas wie die komplette Kehrtwende. Niko Kovac rät den Bayern dringend zu einer Vertragsverlängerung als Spieler und darüber hinaus.
Er ist eine Identifikationsfigur, er ist der FC Bayern München, er ist wie Lothar, er ist wie Schweini, er ist wie Philipp Lahm, er ist wie Manuel Neuer, wie Oli Kahn. Das ist eben der FC Bayern München und der FC Bayern München macht sicherlich alles richtig, wenn sie den Thomas halten, aber dann darüber hinaus nach dem Fußball in den Club integrieren.
Ich
wollte gar nicht wechseln. Für mich war es nie eine Option, eigentlich zu wechseln im Sommer. Aber dann kam halt das Vertragsangebot von Schalke, wo ich mich dann echt ein bisschen, ja, verarscht gefühlt habe. Mir wurde gesagt, ich soll die neue Zukunft im Sturm sein. Mit mir hat man große Pläne, mit mir möchte man irgendwann viel Geld verdienen. Und mir dann ein schlechteres Vertragsangebot vorlegt, da habe ich mich verarscht gefühlt.
Sagt Keke Top, bemerkenswert offen in meine Geschichte. Herzlich willkommen zurück zu Transfer Update, die Show XXL, immer jetzt am Montag. Was sagst du zu der Aussage? Ist so außergewöhnlich, oder? Dass man sich so offen da äußert und sich so enttäuscht auch zeigt?
Außergewöhnlich, hat Ricardo gut aus ihm rausgeholt in dem Format, in dem die Profis ja auch immer mal ein bisschen lockerer sprechen, aber definitiv eine Geschichte, die zeigt, dass bei Schalke in den letzten Jahren einiges falsch lief. Übrigens ganz anderes Thema, aber Jamie Leveling war auch mal ein Thema, zu Fürther Zeit noch auf Schalke, aber die haben damals nicht zugebissen. So, ne?
Dann kommt jetzt unser Mr. Schalke, der große Schlamann, ordnet das Ganze für uns noch.
Wer sonst?
Ja, dieser Fall deckt ein großes Problem von Schalke 04 auf, nämlich zwischenmenschliche Kommunikation, Wertschätzung von Personen. Das ist ein Problem, was man nicht erst seit Monaten und seit Keke Top hat, sondern eigentlich schon seit Jahren. Da fehlt der Führungsriege das Fingerspitzengefühl. Vor allem, ich verstehe das überhaupt nicht. Sowas spricht sich ja in der Branche auch rum. Ne? Das ist doch nicht gut, wenn man so einen Ruf dann auch nach außen hin gibt. Keke Top, mit Sicherheit jetzt nicht der Überflieger, der Schalke 04 jetzt zu einem viel besseren Tabellenplatz verholfen hätte. Aber er hätte dieser Mannschaft was gegeben und den Fans auch was gegeben, was in der Mannschaft fehlt. Nämlich so ein Kämpferherz. Er hätte gar keine Eingewöhnungszeit gebraucht, wie jetzt zum Beispiel Heulund vorne drin. Und er hätte mal den Fans einfach so ein bisschen Liebe gegeben. Die lechzen doch danach, Spieler zu haben, wo sie sagen können, das ist ein Schalker, da haue ich mir den Namen hinten aufs Trikot drauf. Davon fehlen nämlich ganz viele in der Elf von Schalke 04. Ja, was man nicht vergessen darf, das gehört nämlich auch zur Wahrheit, es geht nicht nur ums Finanzielle. Bei Keke Top gab es auch noch ein paar andere Argumente. Klar, Bundesliga und auch die Familie, das darf man dabei nicht vergessen.
Vielen Dank, der große Schlamann. Dann sind wir in Bochum bei Peter Zeidler, der nicht mehr in Bochum ist. War ein Missverständnis?
Ja, am Ende war es ein Missverständnis, kann man schon so sagen. Ist früh in der Pokalrunde rausgeflogen als einziger Bundesligist, keinen einzigen Sieg gelandet mit dem VfL. Ist jetzt nicht so, dass er in der Mannschaft gar nicht mehr ankam, also in Teilen mochten die den immer noch hinten raus, aber gestern lange am Sonntag diskutiert die Führungsspieler unter anderem gemeinsam mit den Gremien im Vorstand und haben am Ende auch gesagt, die Überzeugung fehlt.
Ja, und der Blick auf die Tabelle macht natürlich aus Bochumer Sicht alles andere als Spaß. Man ist momentan Letzter. Jetzt gibt's eine Übergangslösung. Zwei Co-Trainer übernehmen, die bisherigen, Markus Feldhoff und Murat Ural. Wie ist das Ganze einzuordnen?
Ja, wichtig erstmal, was wir noch sagen müssen, was für viele überraschend kam, für Marc Lettau selbst übrigens auch der Sportchef musste gehen. Ja. Das war ja der Doppelschlag an der Castroper Straße, weil auch er natürlich für die Kaderzusammenstellung dann mitverantwortlich war. Einer ist grundsätzlich ein guter Typ, aber der vielleicht auch nicht der Mann ist, der dann in so einer Situation vor die Kameras geht, den Verein vielleicht auch bis aufs Blut irgendwie verteidigt. Und auch Probleme soll es gegeben haben zwischen ihm und Peter Zeidler. Deshalb der Radikalschlag, das nochmal an der Stelle wichtig zu erwähnen. Und jetzt sind es die beiden Kandidaten. Links Markus Feldhoff, rechts Murat Ural, beide Assistenztrainer, unter anderem in den letzten Jahren auch beim VfL gewesen. Beide eine sehr, sehr hohe Akzeptanz innerhalb der Mannschaft, so dass auch einige Führungsspieler gesagt haben, lasst uns das mit denen machen. Interimsweise, wichtig zu sagen, denn, Andi, das nächste
der Programm, Spielplan.
Die nächsten vier Spiele haben es richtig in sich mit dem FC Bayern München, mit Leverkusen, mit Frankfurt, mit Stuttgart. Und da will man nicht direkt einen möglichen neuen Trainer dann komplett verbrennen. Man will nach der Länderspielpause eine Lösung dann präsentieren, eine externe, die etwas mit Respekt etwas größer sein soll und vielleicht auch ein bisschen mehr Erfahrung haben soll.
Aber natürlich für die beiden auch eine super Möglichkeit für eine Empfehlung schreiben. Da kannst du ja jetzt eigentlich fast nur gewinnen. Wir bleiben bei der Trainerthematik, werden uns gleich um Edin Terzic kümmern und was seine Zukunftsplanung angeht. Hören erstmal Daniel Thun, momentan Tabellenführer in der zweiten Liga mit Fortuna Düsseldorf. Wie weit ist es da in Sachen Vertragsverlängerung?
Grundsätzlich bedarf es da einer Unterschrift, um einen Vertrag dann auch zu verlängern. Und wir sind in einem guten Austausch. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir in die Saison erstmal ankommen mussten, dass wir die Saison auch dann immer im Prozess bewerten, in Blöcken bewerten. Ich fühle mich unfassbar wohl bei der Fortuna und wir müssen gemeinsam eine richtig gute Entscheidung treffen und das werden wir sicherlich tun. Aber dafür bedarf es vielleicht noch ein wenig Zeit.
Tendenzverlängerung?
Tendenz ist, dass ich jetzt erstmal was essen muss.
Schön. Ja, Daniel Thun.
Machen wir das auch noch, Andi?
Ja.
Bitte? Im Anschluss machen wir das auch noch?
Ob gemeinsam, muss ich mir noch überlegen. Ja. Wir gucken erstmal, was Edin Terzic macht. Der hat ein bisschen Zeit momentan, ist deshalb viel auf Instagram unterwegs, was dann die fernere berufliche Zukunft angeht. Darüber sprechen wir gleich.
The best manager you played or worked under?
Jürgen Klopp.
Which manager do you admire their style of play the most?
In possession, it's Pep Guardiola. The art of defense, it's Diego Simeone. The transitional game is Jürgen Klopp.
One of your former players who will go on to be a manager?
I need to name two. Jude Bellingham and Declan Rice.
And the greatest manager of all time?
Sir Alex Ferguson.
Coaches Voice, der Instagram-Account. Kann man sich mal angucken?
Ja, muss ich mal Werbung machen. Das ist wirklich ein cooles Format. Da hat er seine, José Mourinho war auch schon mal, oder José Mourinho war auch schon mal dort. Und Edin Terzic hat einen seiner größten Siege gegen PSG in der Champions League dort wirklich auf dem Brett komplett erklärt. Für Taktik-Nerds wirklich ein Ding.
So, und dann interessiert uns natürlich auch, weil sehen wir ihn nochmal an der Seitenlinie? Wenn ja, wann und wo?
Wir sehen ihn am Dienstagabend im Bernabeu an der Seitenlinie. Tatsächlich gibt es sein Comeback beim BVB, aber als TV-Experte, Edin Terzic, wird nicht gemeinsam mit Nuri Sahin und Matthias Sammer analysieren. Nein, aber er wird nach längerer Zeit mal wieder sprechen. Sicherlich auch über die, naja, es war ja keine Entlassung, es war dann beidseitig auch von seiner Seite aus dann der Rücktrittstrainer angeboten hat. Aber interessant, definitiv dann im Bernabeu zu sehen. Hat zuletzt viele BVB-Spiele geschaut. Finde ich auch im Übrigen sehr, sehr gut, dass da einer sich nicht versteckt, sondern wirklich auch dann weiter in ein Stadion geht. Bleibt ja ein riesen BVB-Fan, hat die Zeit genutzt, die fußballfreie Zeit, um lange Urlaube zu machen mit der Family, eine Kreuzfahrt unter anderem und wahnsinnig viele Spiele in England auf der Insel geschaut, bei Crystal Palace, bei West Ham, in Chelsea, in London und er genießt weiterhin einen sehr, sehr guten Ruf dort auf der Insel. Er ist immer mal wieder ein Kandidat. Sein Name ist zuletzt auch in der Trainersuche bei Manchester United gefallen, ist auch bei West Ham, wo er mal selbst als Co-Trainer unter Slaven Bilic gearbeitet hat, weiterhin ein Kandidat, falls das irgendwann mal in die Binse geht. Dort mit dem aktuellen Trainer sind ja sehr schlecht tatsächlich gestartet. Und es gab Kontakt zum großen Zlatan Ibrahimovic, falls dort bei Paulo Fonseca etwas passiert beim AC Milan. Also er brennt, er ist bereit, das hat er auch gesagt, für einen neuen Trainerjob.
Gut, behalten wir auf Wiedervorlage und kümmern uns um den VfL Wolfsburg. Das macht den Fans der Wölfe momentan auch wenig Spaß, was die Mannschaft von Ralf Hasenhüttl da abliefert. Steht der schon in der Kritik, muss der um seinen Job bangen? Wir hören Sven Töllner zur Lage in Wolfsburg.
Es sollte ja alles besser werden beim VfL Wolfsburg. Wieder einmal. Seit Oliver Glasners erfolgreicher Euro-Ära haben Marc van Bommel, Florian Kohfeldt und Niko Kovac ohne entscheidende Durchbrüche versucht, die Wölfe in den Dunstkreis der internationalen Ränge zurückzumanövrieren. Den langen Atem der Bosse, auf den sich bis auf Kohfeldt alle Trainer verlassen konnten, genießt auch Ralf Hasenhüttl. Vorerst. Nach 3 Niederlagen in 4 Heimspielen und nur noch 3 Punkten Abstand zum Relegationsplatz herrscht aber natürlich ein nennenswertes Ausmaß an Ernüchterung in der Autostadt. Die Partie bei Aufsteiger St. Pauli ist nun Gelegenheit für Mannschaft und den Trainer, dem stärker werdenden Gegenwind ein wenig die Schärfe zu nehmen. Eine Gelegenheit, die sie alle miteinander wohl besser nutzen sollten.
Hallo Sarah.
Hallo Andi.
Schnell Abfragerunde, deshalb nur kurze Begrüßung und direkt rein mit dem ersten Namen, über den wir sprechen wollen. Julian Hetwer von Borussia Dortmund 2 oder Julian Hetwer?
Spätestens jetzt, Andi, solltest du dir den Namen merken. Julian Hetwer ist Topscorer der dritten Liga und apropos Need for Speed, er zeichnet sich durch sein enorm hohes Tempo aus. Nach unseren Infos haben ihn mehrere Zweit- und Erstligisten auf dem Zettel. Mehr Bewegung wird aber erst in den kommenden Wochen erwartet.
Maurice Neubauer aus Elversberg.
Ist seit 4 Jahren bei Elversberg, wie du schon vorweggenommen hast. Sie wollen ihn unbedingt halten. Gespräche über eine Verlängerung laufen. Aber auch andere Vereine sind an ihm interessiert. Im Sommer wollte ihn Holstein Kiel unbedingt. Ein Wechsel kam aber nicht zustande.
Da Dann sein Teamkollege Mohamed Dama.
20 Jahre jung, Leistungsträger auch bei Elversberg. Zurzeit von Hoffenheim ausgeliehen. Seine Zukunft über den Sommer hinaus ist noch unklar. Und auch was seine Verbandszugehörigkeit angeht. Deutschland und die Türkei wollen ihn unbedingt für sich gewinnen.
Ganz frische Infos haben wir auch zu Boris Tomjak vom 1. FC Kaiserslautern.
Sein Vertrag läuft aus. Wir haben die exklusive Info. Lautern versucht seit 8 Monaten mit ihm zu verlängern. Es geht aber um einen langfristigen Vertrag. Die Verhandlungen laufen, werden wohl aber nicht ganz einfach, denn an Tomjak sind auch verschiedene Top-Clubs aus Liga 1 und 2 interessiert. Heidenheim war beispielsweise im Sommer dran.
Und zum Abschluss Danny de Witt vom VfL Bochum.
Kam ablösefrei als Stöger-Nachfolger, war der Königstransfer, kann Bochum allerdings bei einem Abstieg verlassen. Denn wir haben die Info, es gibt eine Ausstiegsklausel im niedrigen einstelligen Millionenbereich. Er kam als Schlüsselspieler, ist noch nicht die Stütze, trotzdem der Verlust droht.
So geht Need for Speed. Damit schöne Grüße an Florian Plettenberg und danke Sarah.
Gerne.
Marco Neppe ist zurück auf der Fußballbühne nur wenige Monate nach seinem Aus beim FC Bayern. Dort war er zuletzt der technische Direktor. Neppe agiert derzeit als externer Berater für MLS-Club Toronto. Und für Toronto hat er im Auftrag der Owner zuletzt eine umfassende Analyse abgegeben. Neppe hat sich einen Überblick verschafft über die Strukturen im Verein, über die Spielphilosophie, über den Kader, über die Transferphilosophie. Der MLS-Club will Neppe weiterhin gerne nutzen, seine Expertise und vor allem sein Netzwerk. In dieser Woche soll es entscheidende Gespräche geben zwischen Neppe und Toronto und dann wird darüber gesprochen, wie man zukünftig weiterhin zusammenarbeiten wird.
Und auch er ist offensichtlich Thema in der MLS. Marvin Ducksch, das werden die Werder-Fans wahrscheinlich nicht so gerne hören, nach dem Auftritt gestern in Wolfsburg. 2 Assists, 1 Tor hat er gemacht. War richtig stark gestern, aber da gibt es Interesse aus den USA.
Duxi on fire, ne? Haben die Hanseaten, glaube ich, getwittert. Aber genau so ist es. Zukunft ist ja noch offen in Bremen. Vertrag läuft bis 2026 beim 30 Jahre alten Stürmer. Gespräche gibt es mit Werder über eine Verlängerung. Sind jetzt noch nicht komplett konkret, aber der Verein hat das grundsätzlich schon mal hinterlegt. Aber das ist unsere exklusive Info. Der MLS-Club Austin FC ist interessiert an ihm, an Marvin Duxch, hat ihn sich mehrfach angeschaut und da auch einen ersten Kontakt gelegt. Als Designated Player ist er dort im Gespräch. Das heißt, Designated Player bedeutet, dass er außerhalb des Salary Caps dann sein könnte und demnach natürlich in diese Region stoßen kann, die er auch in Bremen verdient.
In der ewigen Stadt droht er zum ewigen Reservisten zu werden. Es ist noch nicht ganz so weit für Mats Hummels, aber ich glaube, er hat sich das ein bisschen anders vorgestellt. Er hat noch keine Sekunde auf der Spieluhr.
Noch keine Sekunde, genau. Einmal war er krank. Erstmal muss ich sagen, Respekt an die Grafiker. Tolles Bild. Ich glaube, dass es ihm selbst auch gefallen wird. Vielleicht nicht der Hintergrund, über den wir reden, aber das Foto zumindest.
Also, der 11. ist ja nicht mehr weit weg, so vielleicht.
Ja, das wäre interessant, ne? Ja. Feiern die auch Karneval in Rom?
Bestimmt.
Auf jeden Fall ist er aktuell Bankdrücker, das muss man so sagen. Geht damit mit einem gewissen Sarkasmus um, hat heute wieder aktuell etwas gepostet. Hat er ja vor Wochen erstmal geschrieben, dass auch bald wieder Spielbilder folgen werden und nicht nur Bilder, wie er Eis isst und den, ich will nicht sagen Urlaub genießt, aber zumindest die Zeit dort, Dolce Vita. Und heute auch wieder New Challenge, New Chances. Es brodelt aber schon ein bisschen in ihm, in Mats Hummels. Auch wenn er sagt, nimmt das alles nicht so ernst mit einem Schmunzeln. Der hat sich das natürlich anders vorgestellt. Was auch daran liegt, dass Daniele De Rossi, der Trainer, der ihn verpflichtet hat, nach ein paar Spielen schon wieder entlassen wurde. Und jetzt ist mit Ivan Juric ein neuer da. Dort hat er tatsächlich einen schweren Stand. Sind jetzt keine zwischenmenschlichen Geschichten, sondern eher eine taktische Geschichte. Aber ich wundere mich ein bisschen, denn Mats Hummels hat weiterhin, gerade in der Serie A, finde ich, passt er perfekt rein, überragende Qualitäten. Hat er zuletzt auch seinen Man of the Match oder Man der Saison Abwehrpreis in der Champions League entgegengenommen bekommen.
Da sehen wir nochmal bei der Ankunft. Da war die Euphorie groß. Also vor allem bei den Fans der Roma.
Müssen auch perfekt dahin, ne, optisch.
Ja, ja, super. Ich würde ihn gerne auch in diesem Trikot sehen, ja. Aber sportlich läuft es auch nicht so rund. Tabellenzehnter sind sie, glaube ich, momentan, ne?
Ja.
Aktuell in der Serie A ist natürlich auch nicht das, was man sich vorgestellt hat. Werden wir im Auge behalten, die Situation rund um Mats Hummels, genauso wie wir die Situation in Madrid im Auge behalten. Wir zeigen Ihnen nämlich die Pressekonferenz von Nuri Sahin vor dem Spiel bei den Königlichen. Natürlich dann noch, wenn es da losgeht. Die sollte eigentlich schon laufen. Das Ganze verzögert sich offensichtlich ein bisschen, aber ab 19 Uhr spätestens dann hier auf Sky Sport News die Pressekonferenz mit Nuri Sahin vor dem Auftritt dann morgen im Bernabeu. In den Scouting-Report hat es heute ein junger Mann von Eintracht Frankfurt geschafft. Ayub Çaykur hast du uns mitgebracht, Patrick.
Tatsächlich ein wahnsinnig spannender Spieler. 18 Jahre ist er jung, rotzfrech auf seine Art und Weise, unbekümmert. Einer, der ein richtiger Zockertyp ist, aber bei dem auch Einsatz und Leidenschaft stimmt, der eine richtig tolle Spielübersicht hat und dessen Vertrag, da sehen wir ihn tatsächlich auch in einem Spiel der Junioren-Bundesliga mit Eintracht Frankfurt, ist dort U19-Kapitän, macht auch seine ersten Schritte bei den Profis oben, bei Dino Topmöller, der sehr, sehr große Stücke auf ihn hält, hat bei einigen Testspielen ganz oben bei den Profis mitgemacht. Die Älteren, Mario Götze und Timmy Chandler, nehmen sich ihn immer mal so ein bisschen an, auch im Training, führen ihn ein bisschen. Das ist wirklich ein wahnsinnig spannender Spieler, dessen Vertrag tatsächlich ausläuft. Die Eintracht würde gerne mit ihm verlängern, aber da ist es so bei Ayub Çaykur, dass einige Vereine an ihm interessiert sind, an so einem Juwel, unter anderem Ajax Amsterdam und die TSG Hoffenheim. Also da sind wir echt gespannt, wie das weiterhin aussehen wird. Schaut euch mal bei Instagram seinen Account an. Der hat da noch ein paar richtig geile Zockerbilder und Videos von sich drin.
Den werden wir auf dem Zettel behalten. Das war es erstmal für heute. Wir sind natürlich gleich zurück nach einer kurzen Pause mit der Nachspielzeit. Wir werden die Situation bei den Bayern um Jan-Christian Dresen noch mal ein bisschen besprechen. Xabi Alonso und mögliche Nachfolger analysieren. Auch bei Sturm Graz, das sind zwei Deutsche im Gespräch, als Nachfolger von Andreas Schicker, die man, glaube ich, so auch nie auf dem Zettel hat. Das alles gleich nach einer kurzen Pause. Und ich gebe Ihnen und euch noch mit für den kommenden Sonntag. Das kann man sich schon mal vormerken. Das ist eh ein Supersport-Sonntag wieder bei Sky. Wir haben die Formel 1 in Mexiko und davor das Topspiel in der Premier League. Der FC Arsenal gegen den FC Liverpool. Beide kommen mit unterschiedlichen Voraussetzungen. Hast du geguckt am Wochenende? Bisschen verfolgt Premier League?
Nein, tatsächlich nicht.
Arsenal verloren?
Habe ich in Bournemouth? Nicht, obwohl ich die Premier League liebe. Aber am Wochenende habe ich ein bisschen eine Sendung vorbereitet.
Ja. Muss ja auch einer machen. Und Liverpool 2-1 gewonnen gegen Chelsea, sind Tabellenführer mit Arne Slot. Das Topspiel dann Sonntag ab 17 Uhr auf Sky Sport Premier League. Da schon mal die kurze Einstimmung jetzt. Und nach einer kurzen Pause sind wir dann zurück mit der Nachspielzeit. Jones playing it forward for Salah, who did well to get himself back on side. Salah again cutting in. Might fall Jones' way, couldn't turn quickly enough. But he had his legs taken from him. And Liverpool are given a penalty. Flipped in by Salah! Sanchez not there in time! And within 3 minutes, Liverpool lead again! Curtis Jones! Cool. Clivert, Christie! The set-piece kings are undone by a set-piece! Kivi has left it short. Emma Nielsen in. He goes down under the challenge of the goalkeeper. And Bournemouth have a penalty. I don't think he'll be overturned. Yeah, just has a look. Emma Nielsen at the goalkeeper. Wise already sort of halfway down, almost on the ground by the time they make contact. It's Justin Kluivert. This is the stuff of fantasy for the Cherries of Bournemouth.